wie ist es, wenn der Feind gegen mich vorgeht oder wenn ich negative Bescheide bekomme in irgendeiner Hinsicht, wie reagiere ich dann? Was ist meine erste Reaktion? Ist meine Reaktion, dass ich zuerst zu Gott renne? Oder ist meine Reaktion, dass ich zuerst einmal versuche, die Dinge selbst zu lösen? Und Josaphat trat unter die Gemeinde von Juda und Jerusalem im Haus des Herrn vor dem neuen Vorhof. Und er sprach: O Herr, du Gott unserer Väter, bist du nicht Gott im Himmel und Herrscher über alle Königreiche der Heiden? In deiner Hand ist Kraft und Macht und niemand kann vor dir bestehen. Also seine ersten Worte, die er an Gott richtet, sind nicht: Oh Gott, ich habe Panik, hilf mir irgendwie, hilf mir in dieser Situation, sondern als allererstes deklariert er, wer Gott ist. Er sagt: O Herr Gott, du unserer Väter, bist du nicht Gott im Himmel? Sagt: In deiner Hand ist Kraft und Macht und niemand kann vor dir bestehen. Hast du nicht, unser Gott, die Einwohner dieses Landes vor deinem Volk Israel vertrieben und hast es dem Samen Abrahams, deines Freundes, gegeben auf ewige Zeiten? Sie haben sich darin niedergelassen und dir darin ein Heiligtum für deinen Namen gebaut und gesagt: Wenn Unglück über uns kommt, Schwert des Gerichts oder Pest oder Hungersnot, und wir vor dieses Haus und vor dich hintreten, denn dein Name wohnt ja in diesem Haus, und wir in unserer Not zu dir schreien, so wollest du uns hören und helfen. Und nun siehe, die Ammoniter und Moabiter und die vom Bergland Seir, durch deren Land zu ziehen du Israel nicht erlaubt hast, als sie aus dem Land Ägypten zogen, sondern von denen sie sich fernhielten und die sie nicht vertilgen durften. Siehe, diese vergelten uns das damit, dass sie kommen, um uns aus deinem Besitztum zu vertreiben, das du uns doch zum Besitz gegeben hast. Unser Gott, willst du sie nicht richten? Denn in uns ist keine Kraft gegen dieses große Haus, gegen diesen großen Haufen, der gegen uns herangerückt ist. Und wir wissen nicht, was wir tun sollen, sondern auf dich sind unsere Augen gerichtet. Das ist eine ziemlich bemerkenswerte Haltung, die Josaphat da einnimmt. Er geht zu Gott, er deklariert zuerst, wer er ist, und dann schildert er ihm die Situation und erinnert sich an den Bund, den das Volk Israel mit Gott geschlossen hat, nämlich dass, wenn sie vor das Haus kommen, wenn sie sein Angesicht suchen, dass er ihnen helfen wird. Und dann sagt er: Denn in uns ist keine Kraft gegen diesen großen Haufen, der gegen uns herangerückt ist, und wir wissen nicht, was wir tun sollen, sondern auf dich sind unsere Augen gerichtet. Und ganz Juda stand vor dem Herrn samt ihren Kindern, Frauen und Söhnen. Eine kleine Randbemerkung dazu: Ich lese da nichts von einer Fürbittegruppe oder einer Gebetsgruppe. Und versteht es mir nicht falsch, ich finde die Sachen wichtig und ich finde es gut, dass wir das haben. Aber es gibt Situationen, wo wir aufgefordert sind, als gesamter Leib, als gesamte Gemeinde zusammenzukommen und zu beten. Ich frage mich, wie das bei uns ausschauen würde, wenn da steht: Ganz Juda stand vor dem Herrn samt ihren Kindern, Frauen und Söhnen. Und jetzt kommt die Antwort von Gott. Seid ihr gespannt, was Gott auf die Situation sagt? Da kam der Geist des Herrn auf Jehasael, mitten in der Gemeinde, und er sprach: Horcht auf, ganz Juda und ihr Einwohner von Jerusalem, und du, König Josaphat, so spricht der Herr zu euch. Fürchtet euch nicht und erschreckt nicht vor diesem großen Haufen, denn nicht eure, sondern Gottes Sache ist der Kampf. Morgen sollt ihr gegen sie hinabziehen, siehe, sie kommen auf der Anhöhe Zitz herauf, und ihr werdet sie am Ende des Tales antreffen, vor der Wüste Jeruel. Aber es ist nicht an euch, dort zu kämpfen, tretet nur hin und bleibt stehen und seht die Rettung des Herrn, der mit euch ist. O Juda und Jerusalem, fürchtet euch nicht und verzagt nicht. Das erinnert mich an eine andere Stelle in der Bibel, eine sehr bekannte Geschichte, und zwar als Israel aus Ägypten ausgezogen ist und sie vor diesem Meer stehen und plötzlich die Armee von dem Pharao hinten aufzieht und sie Angst bekommen. Nun, bevor Mose den Stab erhebt, um dieses Meer zu teilen, spricht er zu ihnen: Fürchtet euch nicht, steht fest. Andere Übersetzung sagt, steht still oder haltet stand und seht die Rettung des Herrn. Und genau den Ausspruch, den Mose da damals zu dem Volk gemacht hat, macht Gott jetzt in dieser Situation. Er sagt, fürchtet dich nicht, haltet stand. Es ist meine Sache, für euch zu kämpfen. Ist das nicht viel einfacher und angenehmer, wenn wir unsere Kämpfe nicht selbst kämpfen müssen? Sondern wenn wir in solchen Situationen, wenn unsere Reaktion ist, Gott anzubeten und uns ihn zu suchen, zu deklarieren, wer er ist, und dann ihn machen lassen. Wie kommen wir heute vor sein Angesicht? Im Alten Testament war es ja so, dass Gott nur durch seine Propheten gesprochen hat und Gott an einem physischen Ort gewohnt hat, am Tempel. Und immer wenn du vor Gottes Angesicht kommen wolltest, als Nation zum Beispiel, dann hast du dich in diesem Tempel oder vor diesem Tempel versammeln müssen. In dem Moment aber, wo Jesus die Schuld, die wir als Menschheit auf uns geladen haben, indem er das auf sich genommen hat und am Kreuz gestorben ist und diesen Preis, diese Sühne bezahlt hat, ist was passiert. Es ist dieser Vorhang, der das Allerheiligste, also der die Gegenwart Gottes vom Rest der Welt abgeschirmt hat, ist zerrissen. Das heißt, seitdem hast du als Kind Gottes, in dem Moment, wo du dein Leben Jesus übergibst, hast du Anspruch auf die Gegenwart Gottes. In dem Sinn, dass du jederzeit in seine Gegenwart kommen kannst. Es ist nichts mehr, was irgendwie fern ist, sondern was ständig da ist. Und vermutlich, ich meine, wir haben die Aussage heute gehört, das heißt, ich brauche dann immer sagen, vermutlich, Gott thront im Lobpreis seines Volkes. Und diese Aussage beruht oder stützt sich auf Psalm 22, Vers 4, wo es heißt, aber du bist heilig, der du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Es gibt also eine Verbindung oder eine Beziehung zwischen Lobpreis und Anbetung und der Gegenwart Gottes. Ich meine, Gottes Gegenwart, nur damit man das mal festlegen, ist immer da. Du kannst nirgendwo hingehen, wo Gott nicht schon ist. Er ist überall. Aber es gibt einen Unterschied zwischen seiner Gegenwart und seiner manifesten Gegenwart, seiner persönlichen Gegenwart. Und die, um in diese Gegenwart zu kommen, bedarf es Anbetung. Psalm 100, Vers 4 sagt, geht ein zu seinen Toren mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben. Dankt ihm, preist seinen Namen. Eine andere Übersetzung sagt, geht ein zu seinen Toren mit Danken, in seine Vorhöfe mit Lobgesang. Im Hebräer 13, Vers 15 steht, durch ihn, Jesus, lasst uns nun Gott beständig ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Was hat es mit diesem seinen Namen auf sich? Was wir da gerade gelesen haben, preist seinen Namen. Oder im Psalm 96 steht da, preist die Ehre seines Namens. Hebräer 13, die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Was hat das mit auf sich? Was meint die Bibel, wenn sie sagt, wir sollen seinen Namen bekennen? Wir müssen Namen hier im kulturellen Kontext betrachten. Für uns haben Namen, zumindest für uns Österreicher, haben Namen ja heutzutage relativ wenig Bedeutung. Wir geben unseren Kindern Namen, weil sie uns gut gefallen oder weil sie schön klingen. Aber damals, zu jener Zeit, in dieser hebräischen Kultur, hat der Name eine fundamentale Bedeutung. Ein Name ist identitätsbestimmend. Ein Name hat ganz viel ausgesagt über den Charakter oder über die Identität einer Person. Deshalb hat Gott zum Beispiel Abraham zu Abraham umbenannt. Oder noch viel bekannteres Beispiel, Saulus zu Paulus. Was bedeutet das also, dass wir seinen Namen bekennen sollen? In der Bibel gibt es ja mehrere Varianten oder mehrere Namen Gottes. Kennt ihr vielleicht? Fällt euch einer ein? Jahwe Jire. Der Herr sieht. Noch ein Name. Jahwe Rapha, ja. Jahwe Shalom. Ich sehe schon, aus der ersten Reihe kommen da viele Namen. Also Immanuel zum Beispiel, Gott ist mit uns. Elohai Elohim, Gott über den Göttern. El Echad, der eine Gott. Yahweh Jireh haben wir schon gehabt, der Herr sieht. Der Herr ist mein Banner, der Herr des Friedens, der Herr unserer Gerechtigkeit. Also ihr seht schon, da gibt es ganz viele Namen Gottes und all diese Namen sagen viel über seinen Charakter und über seine Identität aus, wer Gott ist. Und wenn die Bibel davon spricht, dass wir seinen Namen erheben sollen, ihm die Ehre seines Namens geben sollen, dann heißt es im Prinzip nichts anderes, als dass du genau das bekennen sollst, wer er ist. Dass du bekennen sollst, Gott, du bist der Gott des Rechts. Du bist der, der mir Recht verschafft. Du bist der treue Gott. Du bist der Gott der Höhe. Du bist der Gott meiner Zuflucht. Indem wir das machen, beten wir ihn an. Und dann gibt es noch einen zweiten Aspekt in den Versen, den ich noch aufzeigen will, und zwar geht es da um dieses Dankopfern. Hebräer 13 redet davon, beständig ein Opfer des Lobes darzubringen. Und dann werfen wir noch einen weiteren Psalm rein, Psalm 50, da steht, opfere Gott Dank. Oder wer Dank opfert, der ehrt mich. Was ist mit dem schon wieder gemeint? Was bedeutet es, Dank zu opfern? Es ist relativ einfach, Gott anzubeten und im Lobpreis ihm alles zu geben, wenn es uns gut geht. Oder? Wenn wir super gelaunt sind und wenn wir voll dankbar sind und wenn alles einfach zu funktionieren scheint und wenn uns Gott gesegnet hat, dann ist es relativ einfach, dass wir unseren ganzen Ausdruck ihm geben. Und dass wir ihn laut anbeten und dass wir uns da völlig hineingeben, ihn freudig anzubeten. Aber wie schaut es denn aus, wenn die Situation nicht so ist? Wenn du dich nicht danach fühlst? Ein Opfer ist erst dann ein Opfer, wenn es dir was kostet. Wenn es dir nichts kostet, dann ist es kein Opfer. Das bedeutet nicht, dass du aufhören sollst, ihn anzubeten, wenn es dir gut geht, das sage ich damit gar nicht. Aber es bedeutet, oder ich möchte darin herausfordern, bewusst eine Entscheidung zu treffen, wenn du dich nicht danach fühlst, trotzdem dein Herz nach ihm auszurichten und ihn anzubeten, so als würde es dir super gehen. Ich weiß, dass das manchmal nicht einfach ist. Und ich tue mir da auch nicht immer ganz leicht. Aber die stärksten Zeiten in der Anbetung, die stärksten Begegnungen mit Gott habe ich genau in den Momenten gehabt, wo ich mir entschieden habe, trotz der Umstände und trotzdem, dass es mir nicht gut geht, das alles mal beiseite zu schieben, mein Herz zu öffnen und ihn anzubeten, so als wäre alles in perfekter Ordnung. Mein alles geben. Die Bibel spricht davon, dass wir Gott mit unserer ganzen Kraft anbeten sollen. Ist unsere Reaktion da so wie Josaphat? Wenn wir vor Anfechtungen stehen, für die persönlich, aber auch für uns als Gemeinde, ist unsere Reaktion, dass wir unser Herz auf Gott ausrichten und zuerst zu ihm laufen und mal proklamieren, wer er ist? Oder ist unsere erste Reaktion, dass wir uns vor Angst verkriechen und versuchen, die Dinge irgendwie selber in den Griff zu kriegen? Und manchmal gelingt uns das sogar. Aber das kostet ganz schön viel Kraft. Der König David hat einmal gesagt, denn ich will dem Herrn, meinen Gott, kein Brandopfer darbringen, das mich nichts kostet. Ja, Opfer kostet immer was. Warum will also Gott, dass wir ihn anbeten? Braucht es Gott? Braucht er das, dass wir ihn anbeten? Warum ist ihm das so wichtig? Hat er das notwendig? Ich glaube nicht. Ich glaube, Gott ist nicht auf unsere Anbetung angewiesen. Aber ich glaube, Gott weiß genau, wie er uns geschaffen hat und wie er unser Herz gemacht hat. Und er weiß, dass wir das brauchen, dass wir ihn anbeten. Weil in dem Moment, wo wir ihn anbeten, öffnen wir unser Herz für die Wahrheit, für die Verheißungen Gottes. In dem Moment, wo wir ihn anbeten, speziell dann, wenn wir uns nicht danach fühlen, richten wir uns neu auf das aus. Das ist ein Grund, warum wir Lieder singen im Gottesdienst. Wir haben heute auch schon gehört, dass das Lobpreis Kriegsführung ist. Oder Kampfführung. Ja. Warum? Weil wir die Wahrheit Gottes proklamieren. Aber der wichtigste Aspekt von Lobpreis und Anbetung ist immer noch dein Herz. Dass sich dein Herz verändert. Die Bibel spricht davon, wir sollen unsere Gedanken erneuern. Wir sollen die Art und Weise, wie wir denken, erneuern. Das gelingt uns am besten, indem wir seine Wahrheit aussprechen und proklamieren. Indem wir erforschen im Wort Gottes, wer er ist. Und indem wir diese Wahrheiten aussingen. Warum singen wir sie? Warum proklamieren wir sie nicht nur? Warum sprechen wir sie nicht nur aus? Das ist auch wichtig. Zu proklamieren ist gut und hat viel Kraft. Aber zu singen hat nochmal eine ganz andere Ebene, weil Gesang und Musik eine Sprache des Herzens ist. Es ist etwas, das direkt ins Herz geht und das ist genau das, was wir brauchen. Wir haben letzte Woche haben wir ja gestartet mit dieser Serie über Gebet und der Markus hat letzte Woche darüber gesprochen, dass Gebet ein Dialog mit Gott ist, der uns verändert und auch Autorität freisetzt. Und er hat uns da drei Beispiele in der Bibel gezeigt, wo durch Gebet Autorität freigesetzt worden ist. Und ich möchte ermutigen, falls du letzte Woche nicht da warst, hör dir die Predigt online an. Aber er hat auch erwähnt, dass der Schlüssel hierfür, um dass Autorität im Gebet freigesetzt wird, die Schlüssel dafür ist, dass wir den Willen Gottes beten. Und damit wir den Willen Gottes beten können, müssen wir den Willen Gottes erforschen. Und es geht am besten, indem wir in seine Gegenwart kommen, indem wir in seine Nähe kommen und eine himmlische Perspektive bekommen über den Situationen um uns herum. Wir müssen bewusst unsere Augen von den Problemen abwenden. Das bedeutet nicht zu tun, als wäre das alles nicht existent und Probleme oder Herausforderungen zu verleugnen, aber es bedeutet, sie anzuerkennen und dann aber zu Gott zu gehen. Sagen, Gott, aber du bist der Gott, der so viel größer ist. Es bedeutet, dass wir unseren ganzen Fokus in dieser Situation von den Herausforderungen, von den Schwierigkeiten und von unseren To-Dos, wie wir Dinge lösen könnten, nochmal wegrichten und nur auf ihn fokussieren. Im Epheserbrief heißt, dass wir mit auferweckt und mitversetzt sind in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. Da steht nicht, dass wir mit auferweckt oder mitversetzt werden, sondern da steht, wir sind mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. Das heißt, in dem Augenblick, als du dein Leben Jesus übergeben hast. Die Bibel sagt, dass Gott dir die Macht verliehen hat, Kind Gottes zu werden durch dies. Und seitdem du Kind Gottes bist, bist du mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. Und ich habe vor kurzem ein Buch gelesen von der Benny Johnson. Das ist die Frau von Bill Johnson. Und sie leitet den Fürbittedienst in der Bethel Church in Reading. Und da gibt es ein Kapitel, wo sie über drei Regionen spricht. Und ich habe das ein recht anschauliches Beispiel empfunden, deswegen verwende ich das jetzt mal einfach so. Und sie redet davon, dass die erste Region ist die physische Welt, in der wir leben, in der wir Dinge anfassen können, wo wir sehen, also unsere physische Welt. Die zweite Region ist die geistliche Welt. Dort, wo Engel und Dämonen operieren, dort, wo die geistigen Mächte sind. Und die dritte, das ist die himmlische Welt. Das ist das, wovon der Epheserbrief hier redet. Das sind die himmlischen Regionen, dort, wo Gott ist. Und als Christen sind wir mitversetzt in diese himmlische Region. Und ich glaube, wir sind dazu berufen, wenn wir Herausforderungen oder Dinge in dieser physischen Welt oder auch in der geistigen Welt wahrnehmen, dass wir nicht darauf verharren, sondern dass wir in die dritte Welt, in diese dritte Ebene zu Gott gehen und Gott fragen, wie siehst du die Dinge? Und dann anfangen, seinen Willen zu tun und zu proklamieren. Wenn wir zum Beispiel in der ersten Region Krankheiten oder finanzielle Probleme oder andere natürliche Herausforderungen sehen, dann haben wir manchmal die Tendenz dazu, dort zu verharren und gegen Dinge zu beten. Das Gleiche passiert und da sind speziell die herausgefordert, die geistlich sehr sensibel sind, die ja diese prophetisch sehr begabt sind. Wir nehmen manchmal Dinge wahr in der geistigen Welt und die Versuchung ist manchmal, da dagegen zu beten, gegen diese geistige Macht, die wir da sehen. Und ich sage nicht, dass das völlig machtlos ist und ich sage nicht, dass das nicht seinen Platz hat. Das möchte ich damit nicht ausdrücken, aber ich glaube, es ist wesentlich effektiver, wenn wir zuerst zu Gott gehen, in die himmlische Region, indem wir ihn anbeten, indem wir zuerst einmal, so wie Josaphat, deklarieren, wer er ist und dann fragen, Gott, was tust du gerade? Was möchtest du da freisetzen? Wie siehst du diese Situation? Wie beurteilst du die Situation? Weil indem wir das wissen und indem wir den Willen Gottes in dem Bereich erforschen, wird es uns viel einfacher fallen, effektiv zu beten. Weil wir plötzlich nicht mehr aus dieser physischen Welt zum Himmel hinauf beten, sondern weil wir beginnen, aus der himmlischen Region, dort wo unser Platz ist als Christen, beginnen zu beten. Nach unten, von oben Dinge freisetzen. Und Lobpreis und Anbetung helfen uns da extrem, dass wir unseren Verstand und unser Herz auf Gott ausrichten. Es hilft uns da, unseren Fokus neu zu definieren. Das ist der Grund, warum wir anbeten. Das ist der Grund, warum wir Lobpreis machen. Es geht in erster Linie darum, dass unser Herz erfüllt wird mit den Wahrheiten und mit dem, wer Gott wirklich ist. Und dass wir unsere Gedanken erneuern. Ein weiterer Aspekt ist, dass Lobpreis Glauben und Vertrauen freisetzt, eben genau deshalb. Besonders dann, wenn wir Gott anbeten, wenn uns nicht danach ist. Das hat eine unglaubliche Kraft. Und ich möchte da echt eine Herausforderung. Wenn du genauso bist wie ich, wo du sagst, ich weiß nicht, ob ich da immer so reagiere wie der Josaphat, wo ich nicht zuerst einmal versuche, irgendwie Probleme selbst zu lösen, möchte die herausfordern, probier das mal aus. Versuch mal, wenn du allein daheim bist, wenn es dir nicht gut geht und wenn dir gerade überhaupt nicht danach ist, Lobpreis zu machen, versuch mal ganz bewusst zu sagen, ich bete jetzt Gott an. Und das kann auf musikalische Art und Weise sein, aber wenn du nicht musikalisch bist oder dich selbst nicht als musikalisch empfindest, kann das auch genauso das sein, indem du einfach Gottes Worte proklamierst und indem du genau aussprichst, wer ist, seinen Namen bekennst. Probier das aus. Du wirst überrascht sein, was das bewirkt in dir und in der Situation, mit der du kämpfst. Indem wir das machen, sagen wir im Prinzip nichts anderes als Gott, du kämpfst für mich. Ich vertraue dir, ich brauche mich nicht zu sorgen. Das ist das, was du im Prinzip damit aussagst. Es drückt dein Vertrauen in ihn aus. Gehen wir zurück in die Geschichte von Josaphat. Und schauen uns an, wie es ausgeht. Ja. Vers 20. Und sie machten sich am Morgen früh auf und zogen zur Wüste Tekoa. Und als sie auszogen, trat Josaphat hin und sprach: Hört mir zu, Juda und ihr Bewohner von Jerusalem. Vertraut auf den Herrn, euren Gott. So könnt ihr getrost sein und glaubt seinen Propheten, so werdet ihr gelingen haben. Also Josaphat ermutigt nochmal das Volk, Gott zu vertrauen, seinen Worten zu vertrauen. Und er beriet sich mit dem Volk und stellte die, welche in heiligen Schmuck dem Herrn singen und ihn preisen sollten, im Zug vor die gerüsteten Krieger hin, um zu singen, Dank dem Herrn, denn seine Gnade währt ewiglich. Das finde ich eine bemerkenswerte Sache. Josaphat hat da die Entscheidung getroffen, die Lobpreiser, diejenigen, die Gott erheben, vor die für Krieger zu stellen. Das musst du dir mal trauen, wenn du mit einer Übermacht konfrontiert bist. Also das hat eine Aussage von wirklich, Gott, ich vertraue dir. Und dann kommt's. Und als sie anfingen mit Jauchzen und Loben, ließ der Herr einen Hinterhalt kommen über die Ammoniter, Moabiter und die vom Bergland Seir, die gegen Juda gekommen waren, und sie wurden geschlagen. Und die Ammoniter und die Moabiter stellten sich denen vom Bergland Seir entgegen, um sie zu vernichten und zu vertilgen. Und als sie die vom Bergland Seir aufgerieben hatten, halfen sie selbst einander zur Vertilgung. Das ist doch ein Hammer, oder? In dem Moment, wo das Volk angefangen hat, Gott anzubeten, Lobpreis zu machen, hat Gott gesagt, okay, jetzt komme ich, jetzt wirklich. Und die ganzen Probleme, diese ganzen Herausforderungen haben begonnen, sich selbst zu bekriegen, sich selbst zu vernichten. Stell dir das mal vor. Stell dir das mal vor mit den Herausforderungen, mit denen du kämpfst. Stell dir das mal vor, wenn die Dinge auf einmal alle beginnen, sich gegenseitig zu vernichten. Also das ist schon so eine tolle Sache. Als aber Juda zur Bergwarte gegen die Wüste hinkam und sich gegen den Haufen wenden wollte, siehe, da lagen die Leichen auf dem Boden, niemand war entkommen. Und Josaphat kam mit seinem Volk, um unter ihnen Beute zu machen, und sie fanden dort eine Menge sowohl Güter als auch Leichname sowie kostbare Geräte, und sie plünderten für sich so viel, dass sie es nicht tragen konnten. Und sie plünderten 3 Tage lang, weil es so viel vorhanden war. Also nicht nur, dass Gott diese Übermacht beseitigt hat, das Volk Juda ist dann auch so über die Maßen belohnt worden, dass sie 3 Tage gebraucht haben, um diese Güter einzusammeln. So groß war die Beute. Das ist die Kraft, die in Anbetung steckt. Das ist die Kraft, die freigesetzt wird, wenn wir uns entscheiden, trotz unserer Umstände Gott anzubeten. Also lasst uns zusammenfassen. Punkt 1. Wenn wir mit schwierigen Situationen konfrontiert werden, sollte unsere erste Reaktion sein, Gottes Angesicht zu suchen. Punkt 2. Sein Name zu bekennen bedeutet zu proklamieren, wer er ist. Ein Opfer ist erst dann ein Opfer, wenn es dir was kostet. Hebräer 13 hat er gesagt, ich lese das nochmal vor, weil ich den Vers bemerkenswert finde. Durch ihn, Jesus, lasst uns nun Gott beständig ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Der Vers sagt ihm genau das aus. Wenn du seinen Namen bekennst, in jeder Situation, die Frucht davon, ist das Opfer des Lobes. Indem wir Gott anbeten, besonders bei Herausforderungen, erneuern wir unsere Gedanken und richten uns auf ihn aus. Und das Letzte, da möchte ich uns echt herausfordern, lasst uns mehr aus himmlischer Perspektive herausbeten und urteilen. Wir haben manchmal die Versuchung, wenn uns was entgegengebracht wird, im Menschlichen sofort ein Urteil zu fällen. Lasst uns das üben und in dem wachsen, unser Herz auf Gott zu fokussieren und Gott zu fragen, wie siehst du die Situation, und demnach zu urteilen. Und dann auch demnach zu handeln. Das kann sein, indem du Dinge proklamierst, das kann sein, indem du was aussingst. Das kann aber auch bedeuten, tatsächlich was zu tun. Was Richtiges, so nicht Theoretisches, was Praktisches. Jesus hat gesagt, er tut nur das, was er den Vater tun sieht. Und ich glaube, es gibt einen Grund, warum Jesus so viel gebetet hat. Eben genau, dass er das nicht aus den Augen verliert. Dass trotzdem all den Dingen, die gegen ihn kommen, dass er immer aus dieser Perspektive heraus handelt. Und das Resultat war, dass vor allem die religiösen Menschen ziemlich vor den Kopf gestoßen waren, weil er halt nicht so gehandelt hat, wie sich das erwartet haben. Sondern Jesus hat in sehr vielen Situationen, ich würde mal sagen, fast in jeder Situation anders gehandelt, als sich die Menschen das erwartet hätten. Eben weil er aus der himmlischen Perspektive herausgehandelt hat. Was wird das für uns bedeuten, wenn wir so weit kommen, dass wir wirklich in jeder Situation aus der himmlischen Perspektive heraus beten und urteilen und handeln? Und ich glaube, dass das ein Prozess ist, in dem wir wachsen dürfen. Aber ich möchte uns trotzdem herausfordern, da drin uns das wirklich bewusst zu machen. Das nächste Mal, wenn du in so einer Situation steckst, mach dir das bewusst. Vielleicht kann das Lobpreisteam zurück auf die Bühne kommen. Wir haben heute einen Song gesungen, I Raise a Hallelujah. Und der Hintergrund oder die Story Geschichte hinter diesem Song ist, Geschrieben worden ist der Song von zwei Musikern, die ich glaube, derzeit die gesalbtesten Lobpreiser oder Lobpreisleiter sind, die wir im Moment auf unserer Erde haben, nämlich Jonathan und Melissa Helser. Die haben den Song geschrieben und die Geschichte hinter dem Song ist, dass Freunde von ihnen, von Freunden von ihnen, der Sohn Jackson, der hat unter einer E. coli-Virus-Erkrankung gelitten und es hat echt nicht gut ausgeschaut. Und der Lobpreisleiter, der diesen Song geschrieben hat, hat ein SMS bekommen über die Situation von ihm. Und er hat gesagt, in dem Moment, wo er den Text gelesen hat, hat er sich gefühlt, wie wenn ein Riese von Unglauben vor ihm steht. Und er war davon überzeugt, dass Jackson heute sterben wird. Und sie sind dann ins Gebet gegangen und sie haben die weltweite Community, die sie haben, haben sie zum Gebet aufgerufen, da einzutreten für Jackson. Und daraus heraus ist dieser Song entstanden. Ich erhebe mein Halleluja in der Präsenz, in der Gegenwart meiner Feinde. Ich erhebe mein Halleluja lauter als meinen Unglauben. Wir erinnern uns, er hat in dem Moment nicht sehr viel Glauben gehabt, aber sich bewusst dafür zu entscheiden. Ich erhebe mein Halleluja. Meine Waffe ist meine Melodie. Ich erhebe mein Halleluja. Himmel kommt, der Himmel kommt, um für mich zu kämpfen. Ich möchte dich einladen, wenn dich diese Botschaft herausgefordert hat und wenn du für die sagst, ja, das betrifft mich, ich habe auch die Tendenz manchmal in solchen Situationen nicht Gott zu suchen und dir da wünscht, in dem Bereich zu wachsen, dann möchte ich dich einladen, aufzustehen, dass wir gemeinsam beten. Ich möchte dich einladen, jetzt deine Augen zu schließen und deinen ganzen Fokus auf Jesus zu richten. Stell dir vor, wie er vor dir steht mit offenen Armen. Vater, ich bete jetzt, dass du unsere Herzen neu erfüllst mit deiner Liebe, dass du unsere Herzen neu erfrischst mit deiner Gegenwart. Und Vater, wir bitten dir um Vergebung dort, wo wir die Netze Nummer 1 gemacht haben, wo wir versucht haben, aus eigener Kraft Dinge zu lösen und wo wir im Prinzip gesagt haben, wir vertrauen nicht, dass du wirkst, dass du hineingreifst. In all diesen Situationen bitten wir dir jetzt um Vergebung. Und Vater, ich bete, dass du unsere Herzen neu ausrichtest auf dein Wort, auf deine Wahrheit und auf die Realität, wer du wirklich bist. Und ich bete, dass du, Heiliger Geist, uns neu daran erinnerst, wenn immer wir wieder in so einer Situation sind, Gott zu erheben, ihn anzubeten. Vater, so segne ich jetzt jeden Einzelnen, der heute da ist, mit diesem Hunger nach der Antwort von dir, mit diesem Hunger und der Erwartung, dass du eingreifst. Wenn du Jesus noch nicht kennst, auf diese persönliche Weise, wenn du noch keine Beziehung mit ihm hast, dann möchte ich dich einladen, dass du nach der Predigt, dass ich jetzt dann nachdem wir den Song jetzt nochmal gesungen haben, dass du danach zu mir kommst oder zu Markus oder jemand anders vom Leitungsteam und dass wir nochmal darüber reden, was es bedeutet, ein Kind Gottes zu sein. Ich möchte dich einladen dazu. in diese Beziehung hineinzutreten.